Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Ich weiß aus Pentest-Vergangenheit, wie kompliziert das sein kann und welche Herausforderungen es mit sich bringt, wenn man eine Schwachstelle entdeckt und die vielleicht auch veröffentlichen möchte oder den Herstellern mitteilen möchte. Und noch mehr Infos darüber hat unser nächster Moderator, unser nächster Speaker, Alvar Freude, der genauso wie ich 700 Kilometer Anreise hinter sich hat, da wir beide aus Stuttgart angereist sind. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vortrag und viel Spaß dir. Einen großen Applaus und los geht's.
Ja, vielen Dank und hallo allerseits. Mein Name ist Alvar Freude. Ich arbeite beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg und leite dort die Abteilung für technischen Datenschutz, IT-Sicherheit etc. und das Thema Internetrecht. Wir machen also alles, was mit Computern zu tun hat, außer die Computer unserer eigenen Behörde. Also ich erzähle euch ein bisschen was darüber, wie wir mit Datenlecks oder mit Meldungen zu Datenlecks umgehen und wie ihr auch mit solchen Fällen umgehen könnt. Ich zeige ein paar Hinweismöglichkeiten auf, was wir als Datenschutzaufsichtsbehörden tun dürfen, was wir zumindest in Baden-Württemberg, wie wir damit umgehen, wie der Ablauf ist, weiteres Erfahren, was Hinweisgeber tun können und ein paar Fallbeispiele. Und natürlich haben wir auch noch Zeit für ein paar Fragen. Ja, also da hat jemand irgendwie ein paar Daten geleakt, absichtlich oder unabsichtlich, meistens eher unabsichtlich und da kommt man vielleicht ran? Will man da überhaupt ran? Oder ist das vielleicht doch ein bisschen gefährlich, da ranzukommen? Ist vielleicht auch nicht alles so ganz lecker, was da liegt? Das weiß man nie so genau. Also, was tun? Als jemand, der einen Datenleck hat, hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel einfach den Verantwortlichen melden. Hallo, lieber Verantwortlicher, ich sehe, du hast hier 10.000 Rechnungen von deinen Kunden, alle online. Ich muss nur die Nummer hochzählen, ist ganz einfach. Schalt das doch mal ab. Der eine oder andere weiß es, dass es immer wieder mal das Risiko gibt einer Strafanzeige, weil dann der Verantwortliche sagt, böser Hacker, du hast hier 10.000 Daten runtergeladen, sonst wüsstest du ja gar nicht, dass ich 10.000 Rechnungen habe. Und stell Strafanzeige bei der Polizei, auch wenn das dann häufig gar nicht durchkommt, macht das Ärger und nervt. Ein weiteres Risiko ist auch, dass schlicht nichts passiert. Das hören wir auch immer wieder, wenn wir in der zweiten Stufe die Meldung kriegen, dass der Verantwortliche überhaupt nicht reagiert hat. Der Entdecker einer Lücke schreibt uns, ja, ich habe den vor 2 Monaten informiert, vor 1 Monat nochmal nachgehakt, es ist nichts passiert. Also auch das gibt es immer wieder. Manchmal versuchen es dann die Entdecker der Lücke mit ein bisschen Eskalation. Das kann dann manchmal auch in die Hose gehen, weil das eben entsprechend als Angriff dann wieder gewertet wird oder ähnliches. Also das Risiko einer Strafanzeige, da besteht unter anderem der 202a im Strafgesetzbuch, der Paragraph 202a, das Ausspähen von Daten. Und da ist der wichtige Punkt, wer gegen unrechtmäßigen Zugang besonders gesicherte Daten ausgespäht hat. Ja, das ist strafbar. Ist es jetzt gegen unbefugten Zugang besonders gesichert, wenn man nur die Rechnungsnummer hochzählen muss? Ich glaube, hier würde jeder sagen, um Gottes Willen, ihr spinnt natürlich nicht. Aber es ist nicht auszuschließen, dass das eine oder andere Gericht auch mal sagt, ja, Moment mal, das Ganze war ja in einem iFrame eingebettet. Das versteht das Gericht vielleicht nicht, aber ist ja egal. Es war in einem iFrame eingebettet. Das zum Hochzählen, das sieht man ja gar nicht. Da muss man ja in den Quelltext gucken. Das kann nur, oh, das ist ganz high sophisticated. Das kann nicht jeder. Ja, in den Quelltext reingucken oder in Webinspektor, was da so passiert auf der Webseite. Also ist das schon gegen unberechtigten Zugang geschützt und könnte problematisch werden. Ja, neben dem 202a haben wir auch den 202b, Abfang von Daten, 202c, Vorbereiten des Ausspähens, das ist der berühmte Hackerparagraf. Datenhehlerei im 202d, da könnte man auch noch reinkommen, wenn man irgendwie mit einer Veröffentlichung droht oder mit einem Blogbeitrag droht oder so. Manche Verantwortliche sind dann sehr kreativ, wenn sie mit einer Sicherheitslücke bei ihrem eigenen System konfrontiert werden und versuchen es dann eben mit allerhand Vorwürfen. Oder natürlich 303a, die Datenveränderung, also falls man in einem System drin war und irgendwas angeblich oder tatsächlich verändert hat, Computersabotage auch beim 303b. Was wir nicht haben im StGB 404, 404, soweit geht das Strafgesetzbuch nicht. Also das ist die eine Möglichkeit, man kann an Verantwortlichen gehen mit dem entsprechenden Risiko. Wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, man kann sich vertrauensvoll an disclosure@ccc.de melden. Das ist grundsätzlich keine ganz schlechte Idee, weil die Leute, die dort sitzen, die wissen, wie man damit einigermaßen sinnvoll umgeht. Habe ich jetzt keine persönliche Erfahrung vom Melden. Ich kriege gelegentlich von den CC-Lern dann wiederum Hinweise. Man kann es dem ZERT-Bund melden oder einem Landeszert. Das ZERT-Bund ist natürlich vor allen Dingen für Bundesbehörden zuständig. Die geben das dann weiter oder melden das Unternehmen, wenn es jetzt ein Unternehmen betrifft. Und häufig versackt das dann auch bei den Unternehmen, wenn das dort nicht unbedingt... Also das Versacken, was passieren kann, wenn man es selber meldet, kann eben auch dem ZERT passieren. Oder, und darum dreht das Folgende, was ich alles erzähle, man kann es ja der zuständigen Landesdatenschutzaufsichtsbehörde melden. Und was für Vorteile bietet das? Warum kann oder sollte man das tun? Nun, da stellt sich die Frage, was dürfen wir als Aufsichtsbehörde? Wir dürfen nämlich so einige Sachen machen, die andere nicht machen können. Zum Beispiel kann das BSI einen Verantwortlichen nicht anweisen, die Lücke zu schließen. Wir können das schon, wenn es zumindest personenbezogene Daten betroffen sind, was es in der Regel ist. Wenn es jetzt nur irgendwelche Maschinendaten sind, wo keinerlei Personenbezug drin ist, okay, andere Baustelle, da sind wir draußen. Aber als Datenschützer haben wir tatsächlich zahlreiche Möglichkeiten, die Verantwortlichen die Daumenschrauben anzuziehen und dafür zu sorgen, dass sie tatsächlich Sicherheitslücken schließen. Wir wissen vom BSI, dass sie über zahlreiche Sachen veraltete Softwares kennen und ähnliche Systeme, offene Ports etc. Und bei einigen Unternehmen gab es ja auch schon mehrfach Berichte bei Heise Online etc., dann durchaus die Schwierigkeit haben, dass die Lücken geschlossen werden oder überhaupt die Unternehmen zu kontaktieren. Ja, weil das eben zum einen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des BSI irgendwann ist und zum anderen die Unternehmen nicht verpflichtet sind, außer sie sind kritisch, sind die Unternehmen nicht verpflichtet, da in irgendeiner Form zu reagieren oder die Lücke zu schließen oder ein Update einzuspielen oder Ähnliches. Ja, im Artikel 58 DSGVO, der räumt den Datenschutzaufsichtsbehörden zahlreiche Befugnisse ein. Im Absatz 1 geht es um die diversen Untersuchungsbefugnisse und im Absatz 2 geht es über die Abhilfebefugnisse, nennt sich das, also Abhilfemaßnahmen. Das können zum Beispiel sein, wir verwarnen ein Unternehmen, dass etwas, was Sie gemacht haben, nicht rechtmäßig war. Das ist ein Verwaltungsakt, ein Bescheid, ein formeller Bescheid, der an das Unternehmen dann geht und der dann halt auch im Archiv landet. Da wird einfach letztendlich festgehalten, das Unternehmen hat mal einen nicht allzu großen, aber einen vorhandenen Verstoß gegen die DSGVO gehabt. Und das kann dann in Zukunft gegebenenfalls bei weiteren Maßnahmen, die Bußgeldern, berücksichtigt werden. Aber das ist die unterste Stufe. Auch die machen wir viel zu selten, muss man sagen, weil wir alle viel zu wenig Personal haben. Aber das ist eben die unterste Stufe, was wir machen können, wenn ein Verstoß da ist. Wir können aber auch Anweisungen geben, bis hin zu Verboten. Also wir können ein Unternehmen anweisen, hier ist ein Datenleck, schalte das sofort ab. Diese Befugnis haben wir. Sie muss allerdings, wie alle Maßnahmen von einer staatlichen Behörde, stets angemessen sein und verhältnismäßig sein. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, hier ist irgendwie ein kleines Leak, das nicht so schlimm ist, aber ihr müsst jetzt euren großen Online-Shop komplett abschalten, weil hinten dran irgendwas Kleines nicht in Ordnung ist. Dann müssten wir schon das verhältnismäßige Mittel nehmen und sagen, okay, das hinten dran, das Kleine, was nicht in Ordnung ist, das müsst ihr abschalten. Und das wäre dann, Beispiele kann ich nachher, bringe ich nachher noch ein paar. Ja, und das Ganze geht natürlich bis hin zu Bußgeldern. Jede Datenschutzaufsichtsbehörde hat, wie auch immer das dann im Einzelfall gestaltet ist, eine Bußgeldstelle oder ein Justizariat, das die Bußgeld, das Bußgeldschreiben übernimmt. Bei uns ist es eine Bußgeldstelle oder zwei Bußgeldstellen sogar. Wir haben eine Bußgeldstelle Digitale Dienste und eine allgemeine Bußgeldstelle. Die Bußgeldstelle Digitale Dienste ist für die ganzen Sachen mit Cookie-Banner etc. zuständig, ganz neu, seit ein paar Monaten erst eingerichtet. Und die allgemeine Bußgeldstelle wäre jetzt zum Beispiel auch für solche IT-Sicherheitsvorfälle in der Regel zuständig. Und dort können dann Bußgelder verhängt werden. Ihr kennt das wahrscheinlich alles, bis zu 20 Millionen Euro bei kleinen Unternehmen beziehungsweise 10 Millionen Euro bei IT-Sicherheitsvorfällen. Da ist der Rahmen nicht ganz so hoch wie bei restlichen Verstößen. Oder 4 beziehungsweise in diesem Falle 2% des weltweiten Jahresumsatz des Gesamtkonzerns, je nachdem, was größer ist. Also irgendein Großkonzern kann das dann schon theoretisch sehr teuer werden, wobei natürlich in die Bußgeldbemessung immer sehr viel einfließt, etc. Das können die Leute aber aus der Bußgeldstelle viel besser erklären. Ich glaube, die Details sind hier auch jetzt nicht so interessant. Ja, also wir haben da zahlreiche Befugnisse, die eben das BSI an dieser Stelle nicht hat. Während einfach so eine Mail vom BSI ignoriert werden kann, ist das bei uns ein bisschen schwieriger. Eine Mail kann man vielleicht immer noch ignorieren, weil gut, Mails kann man halt ignorieren, ne? Ist nie angekommen, ist im Spam gelandet oder sonst was. Aber andere Kontaktaufnahmen sind dann halt dann schwieriger zu ignorieren. Erzähle ich gleich noch ein paar Punkte. Wie melden? Das ist eine Frage, die durchaus auch für den einen oder anderen relevant ist. Man kann immer auch eine anonyme Meldung machen. Anonyme Meldungen haben für uns einen Nachteil. Wenn wir Nachfragen haben, haben wir keine Kontaktmöglichkeit. Wir wissen nicht, wohin wir antworten sollen oder wo wir nachfragen sollen, etc. Deswegen empfehle ich immer, man kann es im Klarnamen machen. Wir können nicht 100% garantieren, dass in einem solchen Falle, sofern die Staatsanwaltschaft ermitteln sollte gegen den Entdecker der Sicherheitslücke, können wir nicht sagen, wir geben die Namen nicht raus. Ich hatte allerdings noch keinen solchen Fall. Also wir hatten noch keinen Fall, wo wir mal einen Namen rausrücken sollten eines Entdeckers einer Sicherheitslücke. Aber theoretisch ist das möglich. Ja, man kann sich aber auch mit einem Pseudonym an uns wenden, telefonisch oder auf irgendwelchen anderen Kontaktwegen und so einen Rückkanal eröffnen. Was haben wir üblicherweise als Rückfragen? Zum Beispiel, wann hast du die Lücke denn zum ersten Mal gesehen? Oder wie schwierig war es denn, die zu entdecken? Oder irgendwas Ähnliches. Detailnachfragen. Wie hat denn der Verantwortliche reagiert? Häufig ist es tatsächlich so, dass dass der Entdecker der Lücke angibt, er hat den Verantwortlichen angerufen oder ihm eine Mail geschrieben und der hat halt gesagt, ach, halt die Klappe, tschüss. Ja, so einen ähnlichen Fall hatten wir da, sagt jemand, reicht jemand bei uns eine Beschwerde ein, wo er selbst betroffen war. So eine typische Lücke, wo jemand die Rechnungsnummer schön hochgezählt hat, anstatt random zu verteilen und man halt irgendwie mal 10.000 Rechnungen von anderen Kunden abrufen konnte. Der hat dann bei dem Unternehmen angerufen, derjenige, der das entdeckt hat, hat ihnen das mitgeteilt und der Chefentwickler und Geschäftsführer der GmbH hat irgendwie keinerlei großes Verständnis für die Lücke gezeigt und hat gesagt, ist mir egal oder was auch immer er genau gesagt hat und hat das nicht ernst genommen. Und dann hat eben die Person sich an uns gewandt und dann musste er es halt ernst nehmen, weil wir ihm dann eben gesagt haben, schließ die Lücke oder es wird teuer für dich. Und das, da ist es aber halt sinnvoll, dass wir nachfragen können, wann hast du ihn zum ersten Mal kontaktiert, kannst du uns bitte eine Kopie des gesamten E-Mail-Verkehrs schicken und so weiter, weil das für uns natürlich für das weite Verfahren wichtig sein kann und hilfreich sein kann, den gesamten E-Mail-Verkehr zu haben, um dann eben auch nachweisen zu können, ja, er hat sich, der Entdecker der Lücke hat sich an das Unternehmen gewandt. Also sinnvoll ist es, auf einem Kanal zu antworten, wo wir rückfragen können. Das kann auch eine stark pseudonyme E-Mail-Adresse sein zum Beispiel oder ähnliches. Ja, wie läuft das denn ab, wenn wir so eine Meldung kriegen? Also klar, zuerst kommt ein Hinweis rein. Den schauen wir uns an. Im schlimmsten Fall kann es passieren, zumindest bei uns, dass der Hinweis eine Weile liegt, weil Kongress ist und ich nicht in die neuesten Posteingänge reinschaue. Oder irgendwas anderes Dringendes zu tun ist, zum Beispiel eine andere Lücke. Oder weiß der Geier, was ist. Und manche Sachen dann von der Poststelle nicht so eindeutig einsortiert werden, dass das sofort bearbeitet wird. Meistens klappt das, aber nicht immer. Das heißt, wenn es irgendwas Dringendes ist, kann man auch immer anrufen. Das gilt nicht nur für uns in Baden-Württemberg, sondern auch für die anderen. Die Durchwahlnummern der zuständigen Leute, zumindest der jeweiligen mit Leitungsfunktion, findet man immer oder bei fast allen Behörden im Organigramm. Es gibt so ein Organigramm, jedes Behörde hat ein Organigramm, da steht drin, wie die Abteilungen organisiert sind, wer ist für was zuständig. Da einfach anrufen bei demjenigen, der für technischen Datenschutz oder Datenpannen zuständig ist, wenn es wirklich dringend ist und nach kurzer Zeit vielleicht keine Reaktion war oder man irgendeine Frage hat oder ähnliches, dann kann man da einfach noch mal ein bisschen auf die Füße treten und sagen, hey, hallo, hier ist es dringend. So, aber im Normalfall, wenn eine solche Meldung reinkommt, oder manchmal gibt es auch einfach direkten Kontakt. Ja? Ich habe auch mit einigen Leuten hier aus dem CCC-Kontext haben wir direkten Kontakt und dann gibt es halt eine Anfrage, ich habe hier was und dann wird das auch entsprechend beachtet natürlich. Ja, wenn das reinkam, die Sache, dann schaue ich erstmal, konnten wir die Nachvollziehbarkeit prüfen. Also ist denn die Meldung plausibel? Kann ich wirklich die Rechnungsnummer hochzählen? Im einfachen Fall. Ja, wenn das der Fall ist, dann mache ich eine Beweissicherung. Das ist etwas, mit dem die meisten Verantwortlichen gar nicht rechnen, dass ich genau weiß, was an Daten geleakt ist und sie erzählen mir nachher was vom Pferd. Genau deswegen und für die Bußgeldstelle machen wir eine Beweissicherung. Im Gegensatz zu euch dürfen wir das. Ja, wir haben die Befugnis, eine Kopie dieser Daten zu Beweiszwecken zu ziehen, solange das Ganze verhältnismäßig ist natürlich. Das dürft ihr als Entdecker einer solchen Lücke in der Regel nicht. Wir dürfen das und machen das in der Regel, sodass wir nachvollziehen können, was ist da los und uns nachher nicht auf gegebenenfalls widersprüchliche Aussagen der Verantwortlichen verlassen müssen. Ja, und das sollte alles möglichst relativ schnell gehen, weil unser oberstes Ziel ist ja, die Lücke zu schließen. Natürlich kommt es dann ein bisschen darauf an, wie schwierig ist sie zu entdecken, wie wahrscheinlich ist, dass da jemand anderes sie noch entdeckt hat, etc., etc. Und dann kontaktieren wir eben möglichst schnell den Verantwortlichen und da gibt es verschiedene Wege, wie wir das machen und weisen ihn darauf hin, er möge die Lücke möglichst schnell schließen. Normalerweise ist es so, wenn man einen Verwaltungsakt erlässt und alle Maßnahmen, die wir machen können, die ich vorhin vorgestellt habe, sind ein sogenannter Verwaltungsakt, dann muss man als Behörde den Empfänger des Verwaltungsaktes vorher anhören. Kennt man vielleicht vom Straßenverkehr, Strafzettel, gibt es vorher auch eine Anhörung oder in ähnlichen Fällen. Bei Gefahr im Verzug können wir auch auf die Anhörung verzichten. Haben wir bisher nicht gemacht, überlegen wir aber in Zukunft tatsächlich mal zu machen. Gleich zu sagen hier, Anordnung, das Ding muss geschlossen werden bis morgen Abend 18 Uhr. Einfach um da nochmal ein bisschen Geschwindigkeit reinzukriegen und um das ganze Verfahren zu beschleunigen. Aber bisher machen wir das Ganze als Anhörung. Das heißt, wir teilen dem Verantwortlichen mit. Wir haben einen Hinweis, dass hier Daten geleakt sind. Folgende Daten sind nach unserem Kenntnisstand in dem Leak drin. Und dann schauen wir, wie dringend ist das? Wie schnell sollte die Lücke gefixt werden? Und dann gibt es eine passende Frist, bis wann das Ganze geschlossen werden sollte. Wenn es bis dahin nicht geschlossen ist und bis dahin keine Rückmeldung wir erhalten, also bis zu dieser Frist, das ist dann unsere Anhörung, hat der Verantwortliche die Möglichkeit, sich zurückzumelden, Stellung zu nehmen und sagen, das ist gar nicht mein Server, das ist jemand ganz anderes, oder kann ja durchaus sein. Ja? Also es kann ja durchaus sein, dass das in einzelnen Fällen, hatten wir jetzt auch noch nie, aber theoretisch ist das natürlich denkbar. Es hat bisher tatsächlich jedes Mal geklappt, dass bis zu der gesetzten Frist dann die Sachen auch geschlossen waren. Die Frist variieren wir, wie gesagt. Teilweise machen wir es telefonisch, rufen an und sagen, hallo, ihr habt da ein Problem und ich erwarte, dass das unverzüglich geschlossen wird, und meistens ist dann innerhalb von Minuten teilweise das Schlimmste schon mal geschlossen, weil es halt irgendein blöder Konfigurationsfehler oder irgendein anderer Anfängerfehler war, der auch irgendwie jedem mal passieren kann, auch wenn er nicht passieren sollte. Ansonsten ist es in der Regel innerhalb von Stunden oder einem Tag sind die Sachen in der Regel zu. Und die Fristen, die wir setzen, sind auch wirklich knapp. Also wenn ich es per Post mache, geht das Ganze per Fax oder per E-Mail noch parallel raus, damit ich einfach sagen kann, morgen Abend 18 Uhr ist die Lücke geschlossen. Ja. Und wenn dieser erste Schritt abgeschlossen ist, dann beginnt das weitere Verfahren, und beim weiteren Verfahren beginnt auch unsere Trödelei, weil es ist jetzt nicht mehr dringend. Ja, das Dringende ist, das ganze Ding zu schließen und das ganze Verfahren an die Bußgeldstelle abzugeben oder eine Verwarnung im Nachgang auszusprechen oder was auch immer. Das ist nicht mehr so dringend, weil die Lücke sollte geschlossen sein. Wir haben dann noch mal ein paar Fragen, dann kommt ein Fragenkatalog und bitte sagt uns noch, warum ist dies, warum ist jenes und so weiter. Natürlich auch sind die Fragen teilweise selbst schon Hinweise, wie man solche Lücken in Zukunft vermeiden kann, aber ebenso sind sie auch für uns natürlich hilfreich, wie für die weitere Aufklärung von dem Fall. Gut, also das weitere Verfahren. Ja, dann genau, also Ziel ist, dass wir die Sachen möglichst schnell schließen. Wir haben noch eine weitere Problematik bei der gesamten Situation, die auftaucht. Wir haben in der Nomenklatur der Datenschutzgrundverordnung zwei wichtige Begriffe in dem Kontext. Das ist einmal der Verantwortliche und einmal der Auftragsverarbeiter. Der Verantwortliche ist derjenige, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, und der Auftragsverarbeiter ist derjenige, der die Daten im Auftrag verarbeitet. Häufig haben wir eine Situation, dass es nur einen Verantwortlichen gibt, der hat dann zwar irgendwelche Auftragsverarbeiter, die sind jetzt aber für die Lücke nicht verantwortlich. Also der Online-Shop-Betreiber, der seinen Online-Shop selber betreibt, der jetzt nicht einen Dienstleister hat, sondern die XYZ GmbH oder Bettina Beispiel GmbH hat einen Online-Shop, dieser Online-Shop hat einen Leak, dieser Online-Shop wird selbst betreut oder wurde gar selber programmiert, dann ist die Verantwortliche ist die Bettina Beispiel GmbH. Wenn jetzt aber die Bettina Beispiel GmbH ihren Shop gar nicht selber betreibt, sondern es an eine Agentur ausgegliedert hat und der einfach nur den Auftrag gibt, bitte betreibe für uns diesen Shop, stell uns die Rechnung, unser Name steht drauf, aber alles andere macht ihr. Dann ist der Shop-Betreiber irgendwie die, keine Ahnung, Shop 5000 GmbH, ist dann der Auftragsverarbeiter für die Bettina Beispiel GmbH und ist vielleicht für die Lücke verantwortlich, weil die halt Mist programmiert haben oder Mist konfiguriert haben oder ähnliches. Diese Situation gibt es auch immer wieder, das sage ich gleich mal in ein paar Fallbeispielen. Wir hatten zum Beispiel jetzt kürzlich einen Fall, da hat jemand auf Mastodon gemeldet, dass er Daten von Feuerwehrleuten im Internet gefunden hat. Und das haben wir uns angeschaut, mit dem Entdecker der Lücke Kontakt aufgenommen, angeschaut und festgestellt, naja, da ist ein Softwarehersteller, der verschiedene Feuerwehren, hauptsächlich in Baden-Württemberg, betreut. Und von denen sind die ganzen, sind viele Daten eben online erreichbar gewesen, weil Azure Blob Storage war offen, alles quasi Directory Index war offen, man kann halt XML abrufen mit Liste aller Dateien und die Dateien dann auch entsprechend abrufen. Und hier war halt die Schwierigkeit, rauszufinden, wer ist denn überhaupt erstmal der Softwarehersteller, weil es steht nicht dran. So, man konnte natürlich irgendwie rausfinden, das könnte die Feuerwehr hinter Tupfingen oder Obertupfingen gewesen sein, weil eben da dann ein entsprechendes Dokument lag. Und dann mussten wir aber erstmal rausfinden, wer ist denn der eigentliche, in Anführungsstrichen, Verantwortliche für die Lücke. Datenschutzrechtlich verantwortlich ist die Feuerwehr, ja auch gar nicht die Feuerwehr, sondern die Gemeinde. Das ist bei der Feuerwehr das Besondere. In diesem Fall rechtlich ist die Gemeinde vertreten durch den oder die Oberbürgermeisterin verantwortlich. Auch wenn es die Feuerwehr hintendran, die freiwillige Feuerwehr vielleicht entsprechend verbockt. Beziehungsweise die hat es ja auch nicht verbockt, sondern ihr Auftragsverarbeiter hat es verbockt. Und da mussten wir halt erstmal rankommen, das hat dann geklappt, den haben wir dann kontaktiert und innerhalb von sehr kurzer Zeit war tatsächlich dann auch die Lücke geschlossen. Typisches Beispiel ist ansonsten natürlich das Rechnungen hoch und Nummern hoch und runter zählen. Das ist nicht totzukriegen. Ja, Rechnungsnummer in der URL dauernd. Komplexe APIs haben wir auch immer wieder mal, dass es irgendwelche komplexen APIs gibt, wo irgendwas geleakt wird. Sei es ein API-Key, der irgendwo liegt, wo man nicht ran sollte, mit dem man dann aber irgendwie an alle Daten rankommt oder irgendwas anderes. Ist auch sehr beliebt, ist natürlich viel schwieriger zu entdecken. Ja? Da muss man schon ein bisschen tiefer reinschauen. Jetzt nicht sehr tief, aber ein bisschen tiefer reinschauen. Und sonst ist alles denkbar, von Directory-Listing ist offen oder bei, wenn man per HTTP auf die Webseite geht, ohne HTTPS, ist Directory-Listing offen, gibt es auch immer wieder. Und dann heißt dann, der high-sophisticated, böse, ultra-böse Hacker hat die sehr kompliziert auszunutzende Lücke entdeckt. Naja, ist dann irgendwie manchmal ein bisschen ungeschickt, was dann von den Verantwortlichen, für die Lücke verantwortlichen Leuten als Rückmeldung zurückkommt. Gut, soweit von mir. Also nochmal die Zusammenfassung. Wenn ihr was entdeckt habt und zu uns kommt, dann haben wir die Möglichkeit, zumindest theoretisch, die Sachen relativ schnell zu schließen. Was ich jetzt gesagt habe, ist das, wie wir in Baden-Württemberg vorgehen. So können wir natürlich nur mit Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern umgehen, die bei uns im Zuständigkeitsbereich sind. In anderen Bundesländern sieht das teilweise anders aus. Teilweise arbeiten die auch anders. Versuchen kann man es aber auch in den anderen Bundesländern. Zum Beispiel beginnen die häufig mit dem schriftlichen Verfahren. Ja? Wir beginnen eben nicht mit dem schriftlichen Verfahren, bevor wir nicht zumindest rudimentär Beweise gesichtet haben, damit wir nachher nicht ins Problem reinkommen, dass uns derjenige, der für die Lücke verantwortlich ist, sei es der Auftragsverarbeiter oder der datenschutzrechtlich Verantwortliche, dass der uns nichts vom Pferd erzählt. Weil das, wie gesagt, immer wieder versucht wird, die Daten seien ja harmlos, es sei ganz schwierig ranzukommen, es waren ja nur ganz wenige Daten, auch eine übliche Ausrede, dass es nur ganz wenige Daten waren. Moment mal, hier haben wir 130.000 PDFs. Sind das wenig? Das sind nicht nur ein paar hundert, nein, 130.000. Ja, also solche Sachen sind dann immer drin. Was dann auch noch hinten dran kommt, das habe ich jetzt noch vergessen, wir haben ja zwei Pflichten nach DSGVO und dann können wir mit den Fragen beginnen. Wir haben zwei Pflichten nach DSGVO, an die sich die Auftragsverarbeiter und die Verantwortlichen halten müssen. Das eine ist, dass die Betroffenen informiert werden müssen, dass die Verantwortlichen informiert werden müssen vom Auftragsverarbeiter. Also, wenn ihr selber eine Lücke habt, ihr habt einen Cloud-Dienst für was auch immer, Lehrer, für Polizei oder Feuerwehr und ihr habt eine Lücke, und ihr erfahrt davon, dann müsst ihr unverzüglich die Verantwortlichen informieren. Wollen nicht alle machen, weil wer sagt schon seinen Kunden, Mist, ich habe Scheiße gebaut. So gerne sagt man das halt nicht. Aber der Verantwortliche muss davon erfahren, weil er eben für alles verantwortlich ist, was hinten passiert ist. Deswegen muss er unverzüglich informiert werden. Der Verantwortliche wiederum, der muss prüfen, ob ein Risiko für die betroffenen Personen besteht. In der Regel ist das so. Und dann muss er uns informieren als zuständige Aufsichtsbehörde oder eben eine von den anderen Landeskollegen. Und er muss prüfen, ob er die betroffenen Personen informieren muss. Also die betroffenen Personen, das könntet jetzt ihr sein zum Beispiel, wenn es um irgendwas geht. Ihr müsst informiert werden, wenn es ein hohes Risiko gibt. Und darüber geht es dann meistens auch in Streit. Ist es denn ein hohes Risiko, dass eure Ausweiskopien im Internet geleakt sind? Wenn ja, müsst ihr informiert werden. Wenn es nur ein mittleres Risiko ist, dann nicht. Gut. Das einmal Rundumschlag von mir und jetzt wäre ich für Fragen offen.
Perfekt. Danke, Alva, dass du dabei hilfst, die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Gibt es denn Fragen? Es gibt Fragen aus dem Internet.
Hi, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Und die Frage aus dem Internet ist, in dem Zeitraum, den du jetzt als Beispiel genannt hast, also so bis morgen Abend 18 Uhr, da kann so eine Firma dann ja auch nur so einen Quickfix implementieren und nicht unbedingt eine finale Lösung. Und wie setzt du die Deadline fest? Also wie kommst du drauf, dass das jetzt morgen Abend 18 Uhr sein soll?
Die Deadline setzen wir fest anhand des Einzelfalls. Ist immer eine Einzelfallprüfung. Es kann auch morgen Mittag um 12 sein. Es kann heute Abend um 18 Uhr sein. Ist jetzt vielleicht gegebenenfalls ein bisschen sportlich. Es kann aber auch einfach unverzüglich sein. Das heißt, jetzt so schnell wie möglich. Es kommt immer darauf an, wie schwer ist die Lücke, wie schwer ist sie ausnutzbar. Ist vielleicht schon eine Lücke irgendwo öffentlich dokumentiert auf Twitter, Mastodon, Blue Sky, Facebook, Darknet, weiß der Geier was, in irgendeinem Forum, dann ist natürlich eine Sache viel, viel schneller zu fixen, als wenn das noch nicht öffentlich dokumentiert ist. Ja, wenn ich selber was entdeckt habe oder selber einen Hinweis bekommen habe oder. Also das hat einfach viele Faktoren. Es muss einfach angemessen sein. Ja? Es kann auch sein, dass so eine Frist mal 3 Tage ist. In der Regel ist es am gleichen Abend, wo der Posteingang zu erwarten ist. So kann man das vielleicht Pi mal Daumen sagen. Wenn es eine relevante Lücke ist natürlich.
Wie häufig ist es denn, wenn eine Firma selbst eine Sicherheitslücke anzeigt, die dann gefixt ist, dass sie eine Strafzahlung bekommt?
Also, ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern. Jein, also folgendes. Du spielst ja auf eine Meldung nach Artikel 33 DSGVO an, also der Verantwortliche hat festgestellt, er hat hier eine Datenpanne und meldet das. In nahezu allen Fällen wird es dort kein Bußgeld geben. Theoretisch kann es eine Verwarnung geben, weil man unzureichende technisch-organisatorische Maßnahmen hatte etc. Auch das passiert bei uns aktuell relativ selten. In anderen Ländern kann das, je nach Land, wo die Verfahren ein bisschen besser eingespielt sind, um solche Sachen durchzuziehen, eher der Fall sein, aber passiert auch relativ selten. Es geht auch nicht darum, dass wir auf solche Meldungen Strafen aufbauen wollen, sondern diese Meldungen sollen ja bei uns reinkommen, auch wenn sie Arbeit machen, aber wir wollen, dass diese Meldungen da sind. Von daher ist das Risiko, nicht zu melden, ist ein Vielfaches größer als zu melden. Wenn ein meldepflichtiger Vorfall vorliegt und er wird nicht gemeldet, dann ist das ein Bußgeld. Und da werden wir auch mehr und mehr darauf achten. Und die anderen machen das auch. Von daher, es gibt noch eine Ausnahme, im Bundesdatenschutzgesetz gibt es eine Ausnahme, die aber laut unseren Juristen europarechtswidrig ist. Da steht drin, man darf keine Bußgelder für Meldungen nach Artikel 33 DSGVO vergeben. wir haben in einem Fall tatsächlich mal ein Bußgeld verhängt, im Kontext, aber nicht für die Meldung, sondern für den dahinterliegenden Verstoß. Das war das berühmt-berüchtigte erste DSGVO-Bußgeld gegen eine Firma, 2018, der Fall Knuddels, gibt es bei Heise, auch entsprechende Artikel. Und die haben halt einfach ein Bußgeld gekriegt, weil sie Passwörter im Klartext rumliegen hatten, offen auf dem FDP-Server oder irgendwie sowas. Also das kann dann theoretisch schon passieren, ist aber eher selten und die Ausnahme. Also wirklich die absolute Ausnahme.
Was ist das Verhältnis zwischen Lücke und Bußgeld? Du hast gesagt, das ist immer ein Verhältnis, muss es sein. Also 5 PDFs von Rechnungen, 10 Euro? Oder?
Also die Bußgeldberechnung ist ein extra Fall, der außerhalb meiner Zuständigkeit ist. Deswegen kann ich da nur so ganz grob vom Hören sagen, also berichten, das heißt mit sehr viel Vorsicht genießen. Das Bußgeld, die Bußgeldbemessung orientiert sich an der Größe des Verstoßes, an der Kooperation desjenigen, der den Verstoß begangen hat, also wie gut er kooperiert mit der Aufsichtsbehörde, wie hoch sein Umsatz ist und so weiter und so fort. Also da kommen diverse Faktoren rein und man kann eben durch eine gute Kooperation das Bußgeld signifikant senken, wenn es denn zu einem kommt. Man kann es signifikant senken, wenn es nur um wenige Daten, wenn es nur ein kleiner Verstoß war und so weiter und so fort. Aber die Berechnung ist relativ komplex irgendwann. Es gibt aber auch ein öffentlich einsehbares Bußgeldkonzept vom Europäischen Datenschutzausschuss, wo wir alle verpflichtet sind, uns dran zu halten. Die Beträge der letzten Jahre minimalst.
So. Die nächste Frage aus dem Internet wäre, wie ist die Zusammenarbeit der Datenschutzbehörde mit den externen Meldestellen des Bundes beim Bundesamt für Justiz?
Wir haben da letztens mal eine Meldung von denen bekommen, aber das ist eigentlich komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir da eine größere, engere Zusammenarbeit haben, sondern das ist einfach eine ganz normale Abgabe von der einen oder anderen Behörde, beziehungsweise wir hatten mal eine Anhörung vom Bundesamt für Justiz wegen dieser externen Meldestelle. Fall kriege ich jetzt nicht mehr ganz genau zusammen. Ich würde sagen, komplett andere Baustelle in der Regel.
Du hattest das jetzt in der vorletzten Frage schon ein bisschen angerissen, aber du hattest ganz am Anfang gesagt, wenn jemand was meldet, dann fragt dir die Person auch gerne zum Beispiel, also hast du es schon gemeldet, dem Verantwortlichen gemeldet und wie hat die Person reagiert? Ist das auch was dann einen Einfluss hat auf die Bewertung des Vorfalls, wenn da zum Beispiel jemand erstmal eine sehr flapsige Antwort oder sowas gibt an die Person, die da was versucht zu melden?
Also ich kann jetzt vor allen Dingen für das sogenannte Aufsichtsverfahren, also das Verfahren, was ich jetzt hier dargestellt habe, sprechen, das Bußgeldverfahren, weiß ich gar nicht, ob die das da beachten. Wir würden das natürlich beachten dabei, ob wir eine Maßnahme, Verwarnung etc. hier entsprechend erlassen. Das kann durchaus, spielt da durchaus mit rein.
Habe ich das richtig aufgefasst, dass eine Gesetzesänderung da in der Pipeline ist, dass man nicht mehr ganz so schnell, wenn man eben zum Beispiel auch Screenshots von einer Sicherheitslücke, die man gemacht hat, gefunden hat, dass das nicht mehr ganz so schnell dazu führt, dass man selbst als Straftäter dastehen kann, dass da was geplant ist?
Da gab es vorhin einen Talk von Dennis Kipka und Dingsbums Name habe ich jetzt gerade vergessen, peinlicherweise. Den kann man auch, glaube ich, nachschauen, weil er aufgezeichnet wurde. Da haben die das dargestellt, wie die Rechtslage ist. Und ja, es gibt einen Gesetzentwurf der Ampel, aber Ampel ist weg. Wird sicherlich jetzt nicht mehr per Minderheitsregierung verabschiedet werden, weil es jetzt nicht die hohe Priorität hat und die Opposition dann natürlich sagt, nö, ihr spinnt wohl, machen wir nicht mit. Von daher in der nächsten Legislaturperiode wird das dann wieder von null losgehen. Also die Planung gibt es, da ein paar Sachen zu entschärfen.
So, und es gibt noch eine Frage aus dem Internet, die schlicht heißt, wer wird bestraft, wenn der Auftragsverarbeiter was verbockt hat?
Meldepflichtig ist der Verantwortliche. Also wir hatten die Situation, einen Fall, der auch groß durch Heise online ging, ein Auftragsverarbeiter für, ich glaube, 4.000 Kitas oder 10.000 Kitas oder so in Deutschland, hatte eine meldepflichtige Panne. Die muss nicht er uns melden, oder es ist natürlich sinnvoll auch vielleicht, dass er uns hier meldet, aber die muss jede Kita einzeln melden. Das heißt, bei uns waren das irgendwie die Schätzungen zwischen 500 und 2.000 Kitas, die melden müssen. Ich habe ein extra Formular dafür gebaut, weil sonst würde das über das normale Formular nicht handelbar sein. Und jetzt sagtest du, wer ist, also melden muss der Verantwortliche. Der Verantwortliche ist verantwortlich dafür, was passiert. Aber wenn der Verantwortliche seinen Auftragsverarbeiter ordentlich ausgewählt hat, wenn er einen anständigen Auftragsverarbeitungsvertrag hat, der alle Bedingungen aus Artikel 28 DSGVO erfüllt, und wenn der er den Auftragsverarbeiter auch anständig kontrolliert etc., dann ist der Verantwortliche vielleicht nicht ganz draußen, aber weitgehend draußen. Also in solchen Fällen gehen wir natürlich nicht an den Verantwortlichen mit einer Maßnahme ran, wenn etwas der Auftragsverarbeiter verbockt hat, dann wird natürlich der Auftragsverarbeiter im Rahmen unserer Zuständigkeit dann, wenn er bei uns sitzt, entsprechend kontrolliert und kann dann auch Bußgelder kriegen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, wir haben ja häufig die Situation, dass bei einem Auftragsverarbeiter Dokumente liegen, vielleicht beliebige Dokumente. Und wenn dort Dokumente liegen, die da eigentlich nicht liegen sollten, die schon vor 10 Jahren hätten gelöscht sein sollen oder die vielleicht nie hätten gespeichert werden sollen, dann kann das auch für den Verantwortlichen problematisch sein, wenn die Lücke eigentlich beim Auftragsverarbeiter hinten lag. Weil dann hat der Verantwortliche auch einen Verstoß begangen, nämlich er hat Dateien ohne Rechtsgrundlage gespeichert, die er hätte gar nicht speichern sollen.
Ja, und damit kommen wir zum Ende des Vortrags. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und nochmal ein großes Dankeschön an Alva Freude.
Danke auch.